Bin gespannt, was Gott für uns hat, jetzt auch in der Predigt. Ich möchte heute den Faden von meiner letzten Predigt nochmal aufgreifen und ein bisschen weiterziehen. In der letzten Predigt hat Jesus seinen Schülern gesagt, in meiner letzten Predigt hatte ich diesen Text, wo Jesus seinen Schülern sagt, in Johannes 16, ab Vers 32, siehe, es kommt die Stunde, und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seiner Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Da hatte ich ja vor 2 Wochen drüber gepredigt. Jesus bereitet hier seine Schüler darauf vor, was auf sie zukommt. Und das habe ich jetzt in Rot hervorgehoben auf der Folie. Er sagt ihnen erstens, sie werden dem Druck nicht standhalten können, unter den er als ihr Anführer gerät. Er wird verraten, er wird verhaftet, verurteilt, misshandelt, grausam hingerichtet. Und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass sie diesem Druck nicht standhalten werden, unter den er gerät. Und das Zweite, das habe ich dann in Blau auf der Folie hervorgehoben, in Vers 33, das ist eben das Interessante, Jesus macht ihnen das nicht zum Vorwurf, dass sie versagen werden, sondern er versichert ihnen, er ist stärker als aller Druck, den diese Welt auf unsere Herzen ausüben kann. Sein Vertrauen auf den himmlischen Vater wird ihn tragen. Das ist das, was ich jetzt grün hervorgehoben habe auf der Folie. Das Vertrauen von Jesus auf seinen himmlischen Vater, das wird ihm helfen, in den dunkelsten und schrecklichsten aller Herzensprüfungen, durch die Jesus durch muss, darin zu bestehen. Und deswegen werden die Jünger dann in ihm einen festen Ankerpunkt für ihre Herzen haben können. Und das gilt nicht nur, das ist das Schöne für die Jünger damals, sondern auch für uns heute. Weil auch wir werden in Situationen kommen, wo wir erleben, dass wir dem Druck, der in dieser Welt auf unsere Herzen ausgeübt wird, aus eigener Kraft nicht auf Dauer werden standhalten können. Und Jesus macht hier deutlich, er ist der einzige sichere Ort für unsere Herzen in dieser Welt. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind und unsere Hoffnung auf ihn setzen, ihn in unseren Herzen tragen, dann wird Jesus uns helfen, wie auch wir dem Druck des Bösen in dieser Welt dann doch standhalten können. Soweit nochmal kurze Wiederholung von letztem Mal. Jetzt kompletter Szenenwechsel. Der Text, den ich jetzt mit euch genauer angucken will, der handelt 6 Wochen später. Was war in den 6 Wochen passiert zwischen dem Text, den wir jetzt hier auf der Folie sehen, und dem, den ich gleich vorlesen werde? Es ist so gekommen, wie Jesus es gesagt hat. Er ist hingerichtet worden. Seinen Jüngern hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. 2 Tage nach seinem Tod hat Jesus dann angefangen, sich ihnen zu zeigen als der vom Tod Auferstandene. Jesus hat seinen Jüngern geholfen, das alles zu verdauen, was das mit ihnen gemacht hat, und ihnen gezeigt, wie sie sich in der neuen Realität zurechtfinden können. Aber es war auch klar, dass Jesus als Auferstandener nicht beliebig lange würde bei ihnen sein können, weil sein personhafter Platz wieder beim Vater im Himmel war. Und das ist jetzt die Situation des Textes, den ich heute mit euch anschauen möchte, Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Denn da gibt Jesus zum Abschied von seinen Schülern ihnen etwas mit auf den Weg. In dem Text heißt es, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Für mich steht da im Zentrum der Vers 18, dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist die Verbindung zu dem Text vom letzten Mal, wo er gesagt hat, in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Durch die Auferstehung von Jesus ist das zu einer Tatsache geworden, weil Jesus die dunkelste und schrecklichste aller Prüfungen, die ein Herz durchmachen muss, weil er das gemeistert hat. Und deswegen hat ihm sein himmlischer Vater alle Befugnisse übertragen, was für die himmlische und die irdische Welt gilt. Alle Mächte und Kräfte des geistlichen Bereichs, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde, die müssen Jesus gehorchen. Punkt. Ausrufezeichen. Drei Ausrufezeichen, beliebig viele Ausrufezeichen. Das ist seit der Auferstehung von Jesus die neue Realität für diese gesamte Welt. Das Wort, was in der Elberfelder Übersetzung mit Macht übersetzt ist, man könnte es auch mit Vollmacht übersetzen. Damit ist gemeint, also im Griechischen heißt das Wort Exousia, das meint eine Handlungsvollmacht, eine Befugnis, und zwar die jemand bekommt aufgrund der Position, in der er steht oder in die er eingesetzt ist, aufgrund der Stellung, die er innerhalb einer bestimmten Ordnung hat. Ihr kennt vielleicht auch dieses Wort, Jesus kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf, die ihn aber aufnahmen, bekamen die Exousia-Vollmacht, genau das, was wir hier auf der Folie haben. Das heißt, wir sind durch den Glauben an Jesus in eine neue Stellung versetzt, in eine neue Position versetzt. Und diese neue Position hat Jesus möglich gemacht durch sein eigenes. Und wir sind aber anders, wir sind ihm unterstellt, haben nicht eine eigene Exousia, sondern wir gehören zu ihm. Und das Interessante ist, diese Handlungsvollmacht, diese Befugnis, diese Exousia, die Jesus bekommen hat, durch seinen Gehorsam, durch sein Festhalten an Gott, in der schrecklichsten aller Herzensprüfungen, diese Handlungsvollmacht, die ist unabhängig davon, ob jemand die ausübt oder nicht, ob das jetzt tatsächlich dann in Anspruch genommen wird oder nicht. Das heißt, Jesus hat diese Position, diese Stellung in dieser Welt. Ihm ist alle Macht gegeben, in der himmlischen und in der geistlichen, irdischen Welt, egal ob er sie ausübt oder nicht. Und das ist für mich die Erklärung, dieses Wort, wie das zu verstehen, ist für mich die Erklärung, warum wir als Christen auf der einen Seite sagen, Jesus ist der Sieger über alle Macht des Bösen, und gleichzeitig erleben wir noch so viel Böses in dieser Welt und denken, hä, wie passt denn das zusammen? Also in diesem Wort Exousia steckt drin, dass Jesus der Sieger ist über alle Sündigen, alle Bösen, alle teuflischen Unheils- oder Todesmächte der himmlischen und der irdischen Welt. Und gleichzeitig steckt in diesem Wort aber auch drin, dass diese Mächte weiter ihre Macht in dieser Welt zeigen und ausüben dürfen, weil in dieser Welt noch viel Eigensinn und viel Gottlosigkeit ist. Das ist ja nicht überwunden worden. Das muss noch in unseren Herzen überwunden werden. Aber selbst wir Christen stellen ja fest, da ist immer noch wieder viel Eigensinn oder viel Gottlosigkeit in den Entscheidungen, die wir treffen. Dass wir zum Beispiel nicht mit Jesus darüber sprechen, dass wir nicht in die Bibel schauen, dass wir nicht uns leiten lassen, sondern eher unsere eigenen Dinge da machen. In dieser Welt haben die Unheils- und Todesmächte noch ihre Daseinsberechtigung. Aber sie dürfen nichts gegen den Willen von Jesus tun. Das ist das ganz, ganz Wichtige für uns. Und wer Jesus gehört, der steht unter dem persönlichen Schutz des Siegers über alle Macht des Bösen. Das ist das Angebot, das Gott uns seit 2000 Jahren macht. Und wir haben natürlich unsere Eigensinnigkeiten, unsere Gottlosigkeiten, auch als Christen noch. Und die werden auch weiter Probleme mit sich bringen. Jesus sagt das ganz klar, wer die Sünde tut, zeigt sich, dass er Sklave der Sünde ist. Und wir müssen immer wieder neu die Entscheidung treffen, auf wen wollen wir hören, macht Paulus auch im Römerbrief ganz klar. Es ist eben nicht mit einer Entscheidung für Jesus dann alles geregelt hier in dieser Welt für uns. Aber weil Jesus ja gerade wegen unserer ganzen Eigensinnigkeiten, wegen unserer ganzen Gottlosigkeiten für uns gestorben ist, deswegen können wir jederzeit wieder umkehren zu ihm. Da, wo uns bewusst wird, oh, da habe ich wieder das eigene, bin ich wieder dem eigenen Sinn gefolgt und habe ich mich wieder eigentlich ja, genauso gottlos gezeigt wie andere in der Welt. Und dass wir dann seine Vergebung wieder neu in Anspruch nehmen dürfen, wieder neu bei ihm vor Anker gehen dürfen. Und das ist das, wozu die Taufe von Gott gedacht ist. Da geht es ja auch in diesem Text drum. Ich habe mir so überlegt, eigentlich ist die Taufe doch so wie ein Ausweis für die Schüler von Jesus. Ein Schülerausweis. Ich hatte es noch nie so als Idee gehabt. Ihr könnt es ja mal prüfen, ob das für euch Sinn macht. Für die Schüler von Jesus ist die Taufe der Schülerausweis. Ich gehöre zu Jesus. Ich folge ihm nach. Ich habe das erklärt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich für die Zeit und für die Ewigkeit zu Jesus gehören möchte. Und diese Bescheinigung, die hat Jesus unterschrieben mit seinem göttlichen Blut. Es gilt, wenn wir diesen Schülerausweis als Schüler von Jesus in Empfang nehmen wollen. Das hatte ich im Grunde versucht, in den letzten zwei Predigten mit diesem Bild von dem maroden Haus da deutlich zu machen. Dieses Haus da auf der Folie sehe ich so als ein Bild für unser Leben, für unser Herz. Nämlich, wie es überhaupt nicht dem entspricht, wie es eigentlich sein sollte. Das zeigt eigentlich das Sündhafte, das Fehlerhafte, ja, dass einfach doch manches in unserem Herzen einfach nicht mit Gott übereinstimmt, wie es eigentlich sein sollte. Und dass Jesus mit seinem Leben, so wie wir es vorhin auch in den Liedern gesungen haben, mit seinem Leben den Preis dafür bezahlt hat, dass er gerne der Eigentümer dieses maroden Hauses werden würde. Das ist die Liebe Gottes, die darin zum Ausdruck kommt. Und das ist dann das, was durch dieses Schild, was ich damals auch in den Vorgarten da gestellt habe, gehört Jesus. Das ist das letztlich, was auf diesem Schülerausweis der Taufe dann sichtbar steht, diese Bescheinigung, die Jesus mit seinem Blut unterschrieben hat durch seinen Tod, dass wer sich mit seinem Leben in die Hand von Jesus legt, wer sich Jesus und seiner Autorität unterstellt, wer sagt, ich will Schüler von Jesus sein, ich will von Jesus lernen, was wichtig ist in diesem Leben. Und ich möchte lernen, mich selber hinten anzustellen und Gott in meinem Leben Raum zu geben. Der gehört zu Jesus. Und dann mit der Taufe sozusagen steht dieses Schild im Vorgarten des Lebenshauses, die unsichtbare Welt, die sieht es. Ob es die sichtbare Welt weiß, das zeigt sich dann eher in unserem Verhalten als an diesem Schild. Aber an dem Taufsonntag, da wird es auf jeden Fall sichtbar, dass derjenige dann dieses Schild dabei sich in den Vorgarten stellt. Und durch das Schild im Vorgarten ist das Haus immer noch nicht in dem Zustand, wie es eigentlich sein sollte. Aber es ist in den richtigen Händen. Und das ist das Wichtige. Das ist das, was in der Taufe geistlich wirksam beurkundet wird. Deswegen legt Jesus da auch Wert, dass ja, bei dem Machen der Jünger, dass Leute zu Jüngern von Jesus werden, zu Schülern von Jesus werden, dass die auch getauft werden sollen. Wir sind jetzt so verwirrt durch das, wie sich das in den letzten 2000 Jahren alles entwickelt hat mit der Taufe, dass halt eben schon kleine Kinder getauft werden, die nicht selber an Jesus glauben können und so. Das hat die Sache ein bisschen verkompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es ist eigentlich so einfach, dass dieses Schild da, sage ich mal, wie bei dem Bild in den Vorgarten gestellt wird, ich gehöre jetzt zu Jesus, ich habe mich, so wie Jesus sich zu mir bekannt hat, bekenne ich mich auch zu ihm und lass mich taufen. Und das Schöne ist, wessen Herz Jesus gehört, wer sich so in der Taufe wirklich Jesus unterstellt hat, auf dessen Herz haben die Sündigen, die Bösen, die teuflischen Mächte kein Anrecht mehr. Und bei dem bei denen, die Jesus gehören, dürfen die Mächte dieser Welt nichts gegen den Willen Jesus tun, weil er Jesus gehört. Es passieren vielleicht noch blöde Dinge. Es kann sogar sein, dass das Haus abbrennt, aber das ist dann gar nicht schlimm, weil es ja Jesus gehört. Und Jesus hat mit seinem Leben nicht nur dafür bezahlt, dass die bösen Mächte in dieser Welt nichts mehr uns antun dürfen gegen seinen Willen, sondern er hat ja auch mit seinem Leben den Preis für die himmlische Wohnung bezahlt. Auch das haben wir vorhin in den Liedern gesungen. Wenn unser irdisches Haus abbrennt, wenn da wirklich nichts mehr von übrig bleibt, ja, dann werden diejenigen, die zu Jesus gehören, nicht obdachlos dastehen, sondern die wissen, dass sie ja schon eine Wohnung im Himmel haben. Also selbst wenn es hier auf der Erde mit alles den Bach runtergeht, was man ja zwischendurch mal so empfinden kann bei dem, was sich so in unserer Gesellschaft tut. Bei Jesus sind wir sicher. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen an ein für mich unfassbares Beispiel, so ähnlich wie das, was du da jetzt in der Lobpreiszeit drin hattest, David, wie die Frau nur ein bisschen Öl zu Hause hat und der Prophet sagt ihr, hol alle Gefäße, die du finden kannst, die du auftreiben kannst, und Gott vermehrt dieses bisschen Öl, was die Frau da nur noch hat, so dass alle Gefäße voll werden und genügend verkauft werden kann, sodass die beiden Söhne der Frau nicht als Sklaven verkauft werden müssen. Das sind Dinge, die sind für uns aufgeklärte, scheinbar aufgeklärte Menschen unfassbar, aber Gott möchte uns aufklären, für ihn sind diese Dinge überhaupt nicht unmöglich, er ist Gott, er hat diese Welt geschaffen, er kann alles tun, was er will, was in seiner Macht steht, und da ist er unbegrenzt. Jetzt dieses Beispiel aus der Kirchengeschichte. Ich bin immer noch fassungslos, aber ich finde es den Hammer, was unser Gott zu tun in der Lage ist. Es hat sich ereignet ungefähr 155 nach Christus in der heutigen Türkei, in Izmir, so heißt die Stadt heute. Wenn man im Neuen Testament liest, dann stolpert man über die Bezeichnung Smyrna. Und es war eine Zeit, damals im römischen Staat wurden die Christen verfolgt. Und in Smyrna war ein geistlich Verantwortlicher, ein Bischof namens Polycarp. Weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, vielleicht der eine oder andere, aber ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so bekannt. Der war damals, 155 nach Christus, 86 Jahre alt. Und weil eben Christen verfolgt wurden, ist er versteckt worden von Freunden auf einem Landgut. Und er hat die Zeit dann genutzt, ganz viel für seine Mitchristen, für die Gemeinde zu beten, weil die standen ja unter einem enormen Druck. Und dann hat er plötzlich eine Vision und sieht, dass sein eigenes Kopfkissen in Flammen aufgeht. Und damit ist für ihn klar, und er sagt es dann auch seinen Freunden, bei denen er da ist, für ihn ist klar, ich muss lebendig verbrannt werden. Also dessen Haus ist da dann in Flammen aufgegangen, beziehungsweise er hat damit gerechnet. Ein paar Tage nach dieser Vision, wo er die da gehabt hat, wurde in Smyrna ein junger Christ in der Zirkusarena den wilden Tieren ausgesetzt, musste mit denen kämpfen. Und nachdem dann dieser Kampf entschieden ist, erklärt der Zirkusleiter die Spiele für beendet. Also, der Kampf mit den Tieren ist vorbei. Eigentlich wäre die Sache zu Ende. Jetzt war aber die Stimmung in dem Volk damals so aufgeheizt, dass die gefordert haben, dass der geistliche Leiter Polycarp auch den Tieren vorgeworfen wird. Dann fangen die an, den Polycarp zu suchen und finden ihn. Und jetzt lese ich euch mal vor, was ich da in diesem Buch über die Kirchengeschichte gefunden habe. Als ihn die Häscher entdecken, erschrickt Polycarp nicht. Wir wissen ja, er hat eine Vision gehabt, also es war jetzt nichts Unbekanntes für ihn, was da kommen würde. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt. Er bittet die Verfolger um eine Stunde Aufschub, und zwar zum Gebet. Und offeriert seinen Feinden ein kleines Mahl. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor den Statthalter. Das schaulustige Volk wartet bereits auf den voll besetzten Plätzen. Der Prozess beginnt. Der Statthalter fordert den Bischof auf. Schwöre und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus. Also er soll Jesus verleugnen. Polycarp antwortet, schon 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern? Der Statthalter, schwöre beim Glück des Kaisers. Polycarp, vernimm mein offenes Bekenntnis, ich bin Christ. Der Statthalter: Ich habe wilde Tiere. Ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Polycarp: Lass sie kommen. Statthalter: Wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lasse ich dich vom Feuer verzehren. Polycarp: Du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Nun schreit das ganze Volk, Heiden und Juden von Smyrna auf, Polycarp müsse vor die Löwen. Weil die Tierhetzen aber schon vorbei sind, wird der Kreis zur Feuerstrafe verurteilt. Das aufgebrachte Volk schleppt Holz und Reisig aus Werkstätten und Bädern herbei und schichtet es um den Verurteilten herum auf. Man will ihn annageln, doch er erklärt: Lasst mich so. Wer mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch Gnade geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Wie einst die drei Männer im Feuerofen wird Polycarp durchs Feuer nicht versehrt. Im Gegenteil, die Umstehenden empfinden einen Wohlgeruch wie von Weihrauch und kostbarem Gewürz. Der Scharfrichter muss ihm schließlich den Todesstoß geben. Seit ich diesen Bericht das erste Mal jetzt vergangene Woche gelesen habe, der geht mir immer noch unter die Haut. Und da kommt mir vor Augen, was Jesus seinen Jüngern zugesagt hat. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin Gott so dankbar für diese Beispiele, weil Gott uns dadurch den Blick weiten kann für seine göttlichen Möglichkeiten. Ob das jetzt durch den Bericht, den ich gerade vorgelesen habe, von dem Bischof Polycarp ist oder was wir im Alten Testament über diese drei Männer lesen, die da in den Ofen mit Feuer geworfen wurden und denen auch nichts passiert ist. Was hatte Jesus in unserem ersten Bibeltext, den ich heute nochmal aufgerufen hatte, seinen Schülern gesagt? Dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Was für ein Zeugnis für Jesus haben die Christenverfolgung damals möglich gemacht. Es ist unglaublich. Die Christen sollten beseitigt werden, ausgelöscht werden. Das hat der Fürst dieser Welt durch die Menschen damals vorangebracht. Wir haben es ja gehört, wie schlimm das war damals zur Zeit des Polycarp. Aber die Christenverfolgung haben genau das Gegenteil bewirkt. Mit ihrem Glauben an Jesus waren die Märtyrer die besten Botschafter für den Glauben an Jesus. Denn in der Öffentlichkeit durften sie ihren Glauben besiegeln mit ihrem eigenen Blut, so wie Jesus ja unsere Erlösung besiegelt hat mit seinem Blut. Und sie waren geborgen in der Erlösung von Jesus. Sie hatten Frieden in ihm. Und das war für die, die da zugeschaut haben bei diesen Prozessen, da war das mit den Händen zu greifen. Wenn die Christen da in der Arena für ihre Verfolger gebetet haben, sie gesegnet haben, nicht verflucht haben, nicht zurückgeschossen haben oder Gott abgeschworen haben, im Gegenteil. Man muss sich das überlegen, die haben dann in der Zirkusarena zum Teil Gott Loblieder gesungen, obwohl er sie nicht aus der Hand ihrer Feinde errettet hat. Da hätten sie ja auch sagen können: Gott, was tust du mir da an? Wieso? Ja, jetzt habe ich auf dich vertraut, habe an dich geglaubt und jetzt lande ich da in der Zirkusarena und jetzt muss ich sterben. Sie haben Gott die Ehre dafür gegeben, wer er ist. Nämlich der Gott über Leben und Tod. Und der Tod ist nicht in diese Welt gekommen, weil Gott es gewollt hat. Der Tod ist in die Welt gekommen, weil wir Menschen ihn gewählt haben, durch unsere Abwendung von Gott, durch unser Desinteresse an Gott, indem wir auf anderes gehört, auf anderes hören, aber nicht auf Gott. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, wenn ich mich in die Situation von damals reinversetze. Jetzt sitzen da die Schaulustigen in dem Zirkus da, bei so einer Tierhetze oder Menschenverbrennung und kriegen mit, wie die sich da unten verhalten. Dass Menschen, die ein offenes Herz hatten für Gott und für die Wahrheit, dass das, was mit ihnen gemacht hat, dass die da nicht länger irgendwie in ihrem alten System unterwegs bleiben konnten, sondern gemerkt haben, da findet etwas statt. Das ist nicht von dieser Welt, das ist was anderes, das ist was Größeres, das ist was Kostbares. Und dass die gesagt haben, davon will ich auch mehr erfahren, davon möchte ich auch mehr für mich selber haben. Das ist für mich eigentlich nachvollziehbar. Wer natürlich da mitschwimmt in dem, was da so in der Welt passiert, der hat dann seinen Spaß daran oder sowas, an dieser Grausamkeit, die da geschieht. Aber die Leute, deren Herz für Gott offen war, ich glaube, die wollten dann auch diesem Jesus gehören. Wenn Leute, die für den Tod bestimmt waren und die schlimmsten Qualen erleiden mussten, wenn die das nicht gefürchtet haben, dann war, glaube ich, für die klar, diesen Jesus wollen sie auch. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir haben jetzt einen kleinen Blick in das Jahr 155 nach Christus geworfen. Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin 1971 geboren. Ich glaube, wir haben eine ziemlich entspannte Zeit erleben dürfen in dieser Zeit. Ich habe zwar noch mitgekriegt, da kalter Krieg und so, Angst davor, dass da Deutschland überfallen wird. Das habe ich schon mitgekriegt, aber irgendwie passiert ist es ja nie. Und dann gab es die Wiedervereinigung und so und und jetzt sehen wir plötzlich die letzten Wochen, wie die uns so vertraute Weltordnung plötzlich Kopf steht. Es ist für mich jetzt nicht so, dass wir jetzt als Christen Angst haben müssten im Augenblick, dass wir so verfolgt werden wie damals 155 nach Christus. Aber was wird das, was sich weltpolitisch tut oder auch einfach nur in Deutschland tut, von der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung her? Was wird daraus werden? Wir wissen es nicht. Und wir wissen auch nicht, was unser eigenes Leben bringen wird. Ja, ich kann morgen eine Diagnose kriegen, dass ich absehbar Todeskandidat bin. Und das kann mir auch den Boden unter den Füßen wegziehen. Wir wissen nicht, wie Jesus sich durch uns und durch unser Leben, durch die Not, in die wir vielleicht kommen, durch unsere Krankheit, durch den Tod oder was auch immer kommt, wie er sich als der allein wahre Gott erweisen will. Weiß ich nicht für mein Leben, kann es für keinen von euch sagen, weiß es nicht für meine Familie. Was die Zukunft bringen wird, wird sich zeigen. Aber das ganz Wichtige ist, was Jesus hier uns da am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt. Dass er unser Erlöser, unser Herr sein will, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und der uns ganz am Ende auch zusagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir sind nicht alleine. So wie er sich von seinem Vater nicht alleingelassen gewusst hat, dass der Vater bei ihm sein wird, genauso will Jesus bei uns sein. Das ist das, was unseren Herzen Ruhe verschaffen soll, Frieden verschaffen soll, für alles, was im Moment los ist oder auch noch kommen wird. Und in diese zwei wundervollen Zusagen Gottes hat Gott seinen Herzenswunsch eingebettet. Nämlich, dass durch die Schüler von Jesus, dass durch uns Christen, dass durch uns christliche Kirchen und Gemeinden, durch unser Sein in dieser Welt, alle Welt Gott kennenlernen soll, alle Welt ihn schätzen lernen soll. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal unterstrichen da. Das ist der Herzenswunsch Gottes und das soll über die Schüler von Jesus passieren. Über den Polycarp ist es passiert, über die Leute, die damals gelebt haben, ist es passiert. Und die Frage ist ja, kann das auch durch unser Leben passieren? Kann das auch durch mein Leben passieren? Durch die Not, durch die Krankheit, durch den Schmerz? Ja, bis rein in den Tod kann da auch wirklich, kann die Welt den allein wahren Gott erkennen in meinem Leben, wie er sich in Jesus gezeigt hat und für unsere Sünden den Preis bezahlt hat. Das ist das, was Gott sich so wünscht, durch unser glaubwürdiges Zeugnis als Schüler von Jesus, dass die ganze Welt ihn als einzig wahren Herrn und Erlöser erkennen kann, anerkennen kann, dann auch für sich haben will und für ihn leben möchte. Und jetzt zum Abschluss der Predigt die Fragen an uns. Gehörst du zu Jesus oder gehörst du noch nicht zu Jesus? Wenn du noch nicht Jesus gehörst, dann lass ihn dich, dein Herz, dein Leben übernehmen. Mit deinem Lebenshaus, egal wie marode das ist, lass ihn dein Leben, so wie es ist, übernehmen, dass er der Eigentümer deines Lebens sein darf. Ich unterstütze dich gerne dabei, sprich mich nach dem Gottesdienst an oder es gibt auch andere hier bei uns in der Gemeinde, die du ansprechen kannst, die dich bestimmt gerne darin unterstützen. Zweite Frage, gehörst du schon Jesus? Aber hast du vielleicht noch nicht den offiziellen Schülerausweis dir von ihm ausstellen lassen? Dann lass dich in der Taufe öffentlich auf Jesus festlegen. Denn Jesus hat sich auf dich festgelegt, für dich, vorbehaltlos mit seinem Sterben. Wenn das ein Thema für dich ist, wir haben einen Täufling, der an dem offiziellen Tauftermin leider krank war, der wartet auf seinen Tauftermin und ein Interessent für einen Taufkurs ist auch schon da. Und von daher melde dich gerne bei mir und vom Alpha-Kurs, vielleicht gibt es da auch Leute, die dann Interesse haben, sich mehr mit der Taufe zu beschäftigen, dann meldet euch bei mir. Und die dritte Frage, gehörst du ganz grundsätzlich Jesus? Wenn es so ist, dann sei ein ernsthafter Schüler von ihm. Nimm es ernst, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das heißt auch mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und mach's auch trotz aller offenen und schwierigen Fragen. Warte nicht, ganze Sache mit Jesus zu machen. Jesus hat interessanterweise seinen Auftrag auch an die gerichtet, die noch Zweifel hatten. Das finde ich das Faszinierende bei diesem Text. Und die Zusagen von Jesus, die gelten auch für die Zweifler, auch für die Unsicheren. Und deswegen mach einen Schritt schon weiter, entweder auf Jesus zu oder in der Nachfolge, dass du wirklich ganze Sache mit Jesus machst, so wie er ganze Sache für uns gemacht hat. Am besten heute schon. Und noch besser jetzt gleich. Zum Beispiel, wenn wir das nächste Lied miteinander singen. Amen.